SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts und vor allem mit Martin Weinzettel, Kurator der Ausstellung Wish You Were Queer, über die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen, kurz LGBTI, in den letzten 500 Jahren, vor allem auch in der Kunst, also von Dürer und der Homosexualität in seinen Bildern über Jeanne Mammen und das queere Leben in Berlin der 1920er Jahre bis zu Norbert Bisky und Rainer Fetting, also bis zur Gegenwartskunst. Ein wichtiger Teil der Ausstellung sind auch die Ergebnisse einer Recherche zum Leben queerer Personen in Ostwürttemberg, besonders in Schwäbisch Gmünd, auch hier in den letzten 500 Jahren. Über all das werden wir sprechen. Wir sind im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd, da ist die Ausstellung zu sehen. Vielen Dank, Herr Weinzettel, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, herzlich willkommen auch Ihnen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Fangen wir gleich mit dem Titel an, Herr Weinzettel. Wish You Were Queer. Was hat es damit auf sich? Warum haben Sie die Ausstellung so genannt?
Ja, die Ausstellung hat den Titel Wish You Were Queer, Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit von LSBTI in Kunst und Geschichte.
Sie haben jetzt den deutschen Begriff genommen. Ich habe LGBT.
Ja, Sie haben LGBT gesagt, genau. Wir haben den deutschen Titel gewählt, weil wir hier ja in einer ländlicheren Region sind und dann muss wenigstens das deutsche Buchstabenkürzel verwendet werden, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche Personen, um eben auch die Leute hier mitzunehmen. Das muss man eben auch bedenken. Wir sind ja ein kommunales Museum und haben hier auch einen großen regionalen Zulauf an Besucherinnen und Besuchern und daher die deutsche Version.
Und welcher Wunsch steckt in diesem Wish You Were Queer, das eindeutig natürlich einen Titel von Pink Floyd paraphrasiert?
Absolut. Der Titel ist eigentlich entstanden aufgrund der Tatsache, dass ja Lesben und Schwule und Bisexuelle und Trans- und Intergeschlechtlichen Personen über Jahrhunderte sich nicht offen zeigen konnten, sich verstecken mussten aufgrund von moralischer, von gesellschaftlicher Ächtung. Und dadurch sind natürlich über die Jahrhunderte auch die Beweise verschwunden, weil natürlich jemand, der anders gefühlt hat, anders gelebt hat, anders leben wollte, damals immer dafür gesorgt wurde, dass keine Beweise existiert haben, die die entsprechende Veranlagung oder Orientierung belegen konnten, weil es ja natürlich auch strafrechtliche Verfolgung gab. Und daher hat man immer über die Jahrhunderte bildliche, aber vor allem auch schriftliche Quellen vernichtet. Und es war ja auch so, dass in manchen geschichtlichen Epochen das Gesehenwerden tödlich war, wie im Mittelalter mit den Sodomiegesetzen. Da war ja dann die Todesstrafe verbunden damit. Und daher hat man über die Jahrhunderte keine oder ganz wenige Dokumente und visuelle Überlieferung, die entsprechende eindeutige Belege mit sich führen würden. Daher wurde eben sehr viel in Codes verpackt. Es wurde in bewusst konstruierte Deutungsmuster, wurden die Bilder transportiert, transformiert. Also wurde eben nicht direkt gezeigt, um was es geht. Und unsere Ausstellung soll dazu einladen, zu entschlüsseln, zu dechiffrieren, sie aus heutiger Sicht neu zu lesen, queer zu lesen. Und daher der Begriff, der Anspruch, Wish You Were Queer, an die Dokumente und an die Bilder, das Queer-Lesen darauf zu fokussieren.
Fangen wir doch mal mit Dürer an, also ganz am Anfang auch der Ausstellung, auch des geschichtlichen Rückblicks, also dem deutschen Maler der Renaissance, für viele natürlich auch eine Identifikationsfigur, wenn es darum geht, Deutschland als Kulturnation zu definieren. Die Frage seiner sexuellen Orientierung, also ob Dürer schwul war und die Homosexualität in seinen Bildern, ist aber bis vor kurzem fast nicht thematisiert worden, um es vorsichtig auszudrücken, auch in der Forschung nicht, obwohl es eindeutige Hinweise gibt. Sie zeigen das gleich zu Beginn des Rundgangs mit dem Männerbad. Das ist ein Blatt zu Beginn der Neuzeit. Man sieht einen echten Jungsclub, würde ich sagen. Sechs Männer, ziemlich spärlich bekleidet. Einer trägt so eine Art Stringtanga, der sein Geschlecht kaum bedeckt. Die Flöte, die dieser Mann bläst, kann man auch als Symbol verstehen. Ebenso der verstohlene Blick, den er einem anderen zuwirft. Kopf eines hockenden Mannes neben ihm ist außer außerdem ziemlich auf der Höhe des Geschlechts dieses Flötenbläsers. Bei einem dritten ragt dann vor dem Gemächt ein ziemlich massiver Wasserhahn aus einem Brunnenstock und zeigt buchstäblich auf den Typen rechts unter ihm, als würde der Hahn fast auf ihn zielen. Also Homoerotik ist drin in diesem Blatt von Dürer. Was genau, Herr Weinzettel, sehen Sie auf diesem Bild von 1496? Wie ist das zu verstehen?
Also ich sehe das ganz eindeutig homoerotisch, die Konnotation, die da verbunden ist damit. Es ist ja so, dass Albrecht Dürer vor der Jahrhundertwende, also 1496, nach Italien gegangen ist und er hat die Reise unterbrochen einmal für die Eheschließung, die er in Nürnberg vollziehen musste. Da hat er eine Frau geheiratet und die Forschung heute geht davon aus, dass diese Ehe nur der Wille des Vaters war. Denn es gibt so viele Belege, es gibt Briefe, es gibt Zeichnungen von Dürer, auch Skizzen, zum Beispiel das Porträt eines befreundeten Gelehrten Pirkheimer, der wohl tatsächlich auch mit Dürer eine Zeit lang eine homosexuelle Beziehung geführt hat. Das lässt sich eben aus diversen handschriftlichen Einträgen von Dürer auf Zeichnungen, die er von, oder Porträtzeichnungen, die er von Pirkheimer angefertigt hat, rauslesen. Und diese eindeutigen Belege, die wirklich auch fast schon sexuell konnotiert sind, ich sag's nicht ins Radio.
Ja, das sind Chiffren und Codes, das haben Sie schon erwähnt, Herr Weinzettel. Und als er dann zurückgekehrt ist von dieser Italienreise, also auch nach der Fassadenehe auf Drängen des Vaters, dann hat er selbst Porträts gemalt, die zum Teil ziemlich berühmt sind. Eins zum Beispiel zeigt ihn in der Mode der sodomitischen Männer Venedigs, so hieß das in der Sprache der damaligen Zeit. Zur damaligen Schwulenmode hat eindeutig das weit geöffnete Hemd gehört, so sieht man ihn da. Auch die feinen Lederhandschuhe, die konnte man nämlich auf den Boden fallen lassen, wenn man Kontakt mit anderen Männern herstellen wollte, ohne sie anzusprechen. Und dann war auch alles klar. 3 Jahre später dann hat er ein weiteres Selbstbildnis gemalt, das heute in München in der Pinakothek hängt. Da formt er mit dem Zeige- und dem Mittelfinger so ein V-Zeichen. Das ist aber kein Victory-Zeichen, sagt sein Biograf Reinhard Bröker. Damals unter Homosexuellen eher ein klares Erkennungszeichen für Penetrationssex, sagt er. Auf einer anderen Zeichnung, Jüngling mit Henker, gibt es einen klaren Hinweis auf Oralsex. Und ziemlich witzig finde ich, dass er in dem Selbstporträt, das er als 22-Jähriger gemalt hat, Zitat, die stark aussamende Pflanze Eryngium in der rechten Hand hält. Also eigentlich ist doch bei Dürer alles klar und alles unklar zugleich. Also wollte er mit diesen Codes denen, die sie verstehen, zeigen, dass er schwul ist oder dass er homosexuell begehrt. Und die, die die Codes nicht verstehen, für die war er eben irgendwie selbstverständlich heterosexuell.
Naja, es gab natürlich diese Diskrepanz zwischen den eindeutig zu lesenden Zeichen, die ja Sie genannt haben gerade eben, und den Leuten, die das erstmal auch verstehen wollten oder verstehen müssten oder verstehen sollten und denen, die es nicht verstehen wollten, die gibt's natürlich auch. Also es ist ja so, dass der Herr Bröker, den Sie genannt haben als Biograf, ihm ist es aufgefallen, dass dieses Männerbart, dass dieser Holzschnitt so besonders viele Anspielungen aufweist, die Sie auch genannt haben gerade schon. Und er hat sich gefragt, hat es denn niemand gesehen 500 Jahre lang? Und hat dann eben in der Forschung, in der kunsthistorischen Forschung gesucht nach Antworten und hat gesucht, ob er irgendwie jemanden findet, der diese Codes zu lesen vermochte und es ebenso auch in der Literatur verschriftlicht hat. Und das gab's mit wenigen Ausnahmen tatsächlich nicht. Insofern ist es eine ganz besondere Sache, dass er sich quasi mit den ikonografischen Anzeichen in den Bildern die ihm auffallenden Elemente klar benennt und damit auch den Weg öffnet, dem Fach Kunstgeschichte sich damit endlich beschäftigen zu können, weil die Kunstgeschichte an sich hat bislang ganz, ganz selten nur diese homosexuelle, homoerotische Spiegelung in seinem Werk wahrnehmen wollen. Und insofern musste das vielleicht auch endlich jemand sein, aus der fachfremd war. Und ich finde es auch spannend, dass der Herr Bröker nach Ausweis des Dankes in seinem Buch, das er geschrieben hat, offenbar heterosexuell ist. Also dass er als heterosexueller Mann diese Zeichen, dass sie ihm aufgefallen sind, spricht ja wirklich dafür, dass sie deutlicher wahrnehmbar sind, als wir das heute oder über die Jahrhunderte wahrnehmen wollten.
Ich meine, den Wasserhahn kann man ja gar nicht übersehen, der da aus dem Brunnenstock ragt und eindeutig ein Symbol für einen Phallus ist, oder?
Ja, ist ein Phallus, eindeutig, zumal er ja an der Stelle direkt vor den Geschlechtsteilen des dahinterstehenden Mannes zu sehen ist. Und es gibt ja die Interpretation dieser Figur des Mannes am Brunnenstock, eines Selbstbildnisses von Dürer, was dazu nochmal eine ganz eigenständige Interpretationsmöglichkeit eröffnet, nämlich dass Dürer sich da als Mann, als erregter Mann darstellt.
Ja, der sieht ihm schon ziemlich ähnlich, das muss man deutlich sagen. Und die Frage, war Dürer schwul, die immer wieder gestellt wird, die kann man wahrscheinlich aufgrund solcher Indizien ganz gut beantworten, oder?
Ja, also man muss einfach sagen, er war zumindest bisexuell und er hat ja tatsächlich auch nach Ausweis der Formulierungen von Reinhard Bröker tatsächlich mindestens zeitlang homosexuelle Beziehungen gelebt. Also es waren eindeutige männliche Partnerschaften. Heute würde man sagen, er war schwul.
Ja. Sie haben ja in der Ausstellung dann direkt daneben zwei Repliken von zwei berühmten Skulpturen. Die eine der David von Donatello aus dem 15. Jahrhundert, die andere der David von Michelangelo. Beide Repliken sind ungefähr 20 Jahre alt, das ist fast ein bisschen überraschend, sind ungefähr so groß, dass man sie sich gut auf den Schreibtisch oder ins Regal stellen kann. Jetzt die Frage nach den Codes. Wie lesen Sie diese beiden Skulpturen? Wo sind da die Codes drin versteckt? Das linke Bein, das Spielbein, das so ein bisschen abgeknickt ist bei dem einen David, wie bei dem anderen, bei Donatello, wie bei Michelangelo, oder ist es der Blick oder ist es der Hüftknick? Was sind die Codes hier?
Also ich habe ja bewusst die beiden David-Statuetten nebeneinander gestellt, weil sie beide zum einen immer verwendet worden sind als vorsichtige Andeutungen einer eigenen erotischen Orientierung. Sagen wir, die Statuetten, die man sich im Garten oder in dem eigenen Haus, in der Wohnung aufgestellt hat, das war einfach ein Hinweis darauf, dass man selber homosexuell war. Und es ging ja schon los mit dem Prinzen Eugen, der sich den antiken betenden Knaben in den Schlossgarten ins Belvedere in Wien gestellt hat. Diese Statue wurde dann später von Friedrich dem Großen gekauft, der heute auch allgemein als homosexueller Mann bezeichnet wird, als schwul. Und der hat das dann in Sanssouci vor seinem Appartement im Garten aufstellen lassen, diese betende Knabe, diese Statue. Und bei Michelangelo und bei Donatello ist es eben so, die wurden verwendet auch in gleicher Weise als Chiffren, als vorsichtige, dezente Hinweise auf eigene Homosexualität. Und bei Michelangelo ist die Statue ja relativ muskulös, der siegreiche David über Goliath, auch ganz keck dargestellt, offen und selbstbewusst dareinblickend. Bei Donatello ist der David relativ androgyn dargestellt, in einer sehr selbstbestimmten Weise, auch selbstbewussten Weise, auch androgyn dargestellt. Und von hinten kann man sein Geschlecht eigentlich gar nicht eindeutig identifizieren, wenn man ihn von hinten anschaut. Zudem hat der Donatello David noch von unten weist eine Feder am Bein angeschmiegt auf sein Hinterteil. Also es geht eine Feder vom Boden direkt hoch zum Hintern. Und auch das ist wieder so eine Anspielung auf eine sexuelle Einladung, und so gesehen wurden die beiden Davide eben auch entsprechend auch eingesetzt.
Und der hält ein Schwert in der Hand, der David von Donatello, und der Griff ist ziemlich eindeutig, sieht aus wie ein Phallus, und wie er den umfasst, ist eigentlich auch so ein ganz deutlicher Code.
Absolut, natürlich. Entsprechend des Begehrens, des Sehnens nach etwas, kann man das natürlich auch selber so lesen, klar.
Also da ist vieles zweideutig gestaltet, aber offensichtlich eindeutig gemalt. Und jetzt haben Sie schon erwähnt, dass die Kunstgeschichte den Blick eigentlich darauf nicht geworfen hat. Queer Reading gab es quasi nicht in der Kunstgeschichte, sondern ein Begriff, den ich jetzt auch gelernt habe in der Auseinandersetzung mit Ihrer Ausstellung. Da gab es eher Straight Washing. Also da wurde eine irgendwie offensichtliche homosexuelle Identität oder Geschichte nach heteronormativen Muster umgedeutet in eine heterosexuelle Geschichte. Krasse Beispiele sind auch Michelangelo, der Sonette geschrieben hat an einen Liebhaber. Daraus wurde dann eine Geliebte. Das Gleiche findet man in den Briefen des Komponisten Frédéric Chopin an seinen Geliebten. Da wurde auch das Pronomen geändert und es wurde eine Die daraus. Es gibt den Künstler Cellini, der Gedichte geschrieben hat an einen jungen Pfauen. Er liebte junge Pfauen. Frauen, heißt es im Original, wurde im Manuskript geändert, tötete junge Frauen, so hat Goethe ihn dann auch übersetzt. Und das geht bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, sogar bei dem Komponisten Hans-Werner Henze, also eine prägende Figur der neuen Musik im 20. Jahrhundert, der ganz offen schwul gelebt hat und auch gesagt hat, wenn man dieses Element herauslässt, diese emotionalen Gründe nicht registriert, dann kann man meine Musik gar nicht verstehen. Aber da wurde die Homosexualität auch für irrelevant erklärt. Also warum, fragt man sich, wenn es doch so eindeutig ist? Haben Sie eine Erklärung?
Naja, das hat natürlich mit entsprechenden Konventionen zu tun, mit entsprechenden gesellschaftlichen Vorstellungen, mit der Prägung durch Moralvorstellungen der Gesellschaft, die auch die kirchlich geprägte Gesellschaft ja auch war über Jahrhunderte, dann natürlich des Strafrechts entsprechend im Hintergrund stand und die Leute bedroht hat. Und natürlich hat man dann sowas gar nicht erst darzustellen versucht, letztlich in aller Klarheit, ja.
Es gibt auch ein Beispiel in der Ausstellung, da ist Straightwashing einfach retuschieren. Ein Bild von Hans Baldung, genannt Green, weil er die Farbe Grün so gerne mochte. 1485 in Schwäbisch Gmünd geboren, also da, wo wir jetzt sind. Der hat einen Herkules gemalt, der mit Antaeus ringt, wie in der antiken Sage. Die beiden Männer kommen sich extrem nahe in diesem Ringkampf. Auch die Unterleiber kommen sich sehr nahe. Und der Antaeus schiebt so das linke Knie eigentlich so in den Schritt von Herkules. Und da war ursprünglich ein ziemlich mächtiges Glied von Herkules zu sehen. Das wurde dann übermalt. Da ist jetzt stattdessen eine Löwenpranke aus dem Fell, das der Herkules übergeworfen hat, weil die Geschlechtsteile sich zu nahe kamen.
Das wurde übermalt, ganz offensichtlich, weil spätere Betrachter des Kunstwerks sich daran gestoßen haben, dass das zu nahe an dem anderen Geschlecht ist, dass die beiden sich zu nahe kommen tatsächlich und dass das einfach zu stark dieses Begehren zum Ausdruck bringen könnte.
Schon das war zu eindeutig sexuell, zu explizit?
Absolut, ja.
Es ist aber doch überraschend, dass das bei der lesbischen Liebe zur selben Zeit, also auch zur Dürerzeit, offensichtlich ganz anders dargestellt wurde. Das zeigen Sie auch hier in der Ausstellung Wish You Were Queer, auch mit einem Blatt von Hans Baldung Green. 1514 hat er einen Neujahrsgruß mit drei Hexen gemalt, drei nackte Hexen, vielleicht sogar die erste Darstellung lesbischer Liebe in der europäischen Kunst. Eine der drei Hexen hält mit der rechten Hand einen Feuertopf in die Höhe, mit der anderen greift sie sich ganz deutlich in den Schritt. Offenbar soll gezeigt werden, wie hier sinnliche Liebe bei einer Frau entfacht wird durch dieses Feuer. Links unter ihr hockt eine zweite Hexe, die sich so nach vorne beugt, dass sie ihre Vulva sehen möchte. Eine dritte Frau assistiert ihr dabei und hat offenbar auch Spaß. Dann gibt's noch ein weiteres Beispiel von Beham, der hat ein Frauenbad gemalt, analog zum Männerbad von Dürer. Und da ist auch wieder alles ganz explizit. Eine Frau berührt die andere im Schritt, fingert sie, und eine dritte Frau schaut angeregt zu. Es gibt noch ein drittes Beispiel, das Sie dann auch gleich zeigen, von Wolfgang Heimbach, eine Landschaft mit Badenden. Und da ist ganz prominent in der Mitte eine ganz explizite Sexszene. Eine Frau wird von der anderen gefingert, hält die Brust hin, will liebkost werden, geschieht auch. Und ähnlich wie der Voyeur im Männerbad bei Dürer, der von hinten zuschaut und dem das gefällt, steht hier auch eine Frau, schaut zu, der gefällt, sie greift sich an die Brust, fasst sich in den Schritt und hat offenbar auch Spaß. Warum wurde die lesbische Liebe offenbar ganz anders dargestellt als die homosexuelle Liebe unter Männern, nämlich freizügig, alles war direkt zu sehen, man brauchte keinen Wasserhahn, der das symbolisiert.
Naja, die lesbische Liebe war ja über die Jahrhunderte teilweise nicht strafverfolgt, und zum anderen ist es so, dass ja bis heute eigentlich, dass diese Kunstwerke tatsächlich den männlichen heterosexuellen Blick bedient haben, also dass entsprechend die Kunst entstanden ist, um voyeuristische Blicke des Mannes zu bedienen, des heterosexuellen Mannes, der sich daran einfach erfreut.
Und so ist es dann auch bei dem Bild von Rubens, das Sie zeigen, Callisto und Diana, also auch wieder eine antike Sage, die Nymphe Callisto wollte jungfräulich bleiben, also keinen sexuellen Kontakt mit Männern haben, wird von Diana liebkost, weshalb man lesbische Liebe auch lange das Spiel der Diana genannt hat und Gruppen von Lesben als Gesellschaft der Diana bezeichnet hat. Ist das auch ein Gemälde in diesem Fall, das für den männlichen Betrachter gemalt wurde, also letztendlich eigentlich quasi pornografisch zu lesen ist?
Ja, letztlich ist es so zu lesen. Es ist ja so, dass auch häufig in der Kunstgeschichte Männer die Käufer waren, Männer die wirtschaftliche Macht auch hatten, das Ganze in Auftrag zu geben und auch die Künstler meistens männlich waren. Das heißt, es ist alles aus dieser männerzentrierten Sichtweise natürlich auch zu verstehen.
Und was wäre jetzt passiert, wenn Dürer das so offen gemalt hätte, also die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern genauso offen gezeigt hätte, wie zum Beispiel Baldungrin oder Beham, diese expliziten Szene bei lesbischer Liebe? Was wäre dann mit Dürer passiert?
Naja, das wäre dann natürlich erstens mal eine gesellschaftliche Ächtung, ein Ausschluss aufgrund der Sodomie aus der Gesellschaft, aus dem Käuferkreis, der ihn ja letztlich auch unterstützt hat durch die Käufe der Kunst, die er produziert hat. Und das konnte er sich einfach schlicht und einfach nicht leisten.
Also deshalb brauchte er die Codes. Und jetzt hängt quasi direkt daneben, wir machen einen riesen Zeitsprung, fast 500 Jahre später, zwei Blätter von Jürgen Wittdorf, DDR-Künstler, 1960, 1962. Fünf Männer, wie im Männerbad von Dürer, die Zahl, die stehen neben ihren Fahrrädern. Und jetzt schildern Sie mal, warum hat der das auch kodiert, 1960, 62 und nicht offen gezeigt?
Naja, 1960, 62 gab es auch in der DDR noch den Strafrechtsparagraphen. 151 war es im Osten, der eben gleichgeschlechtliche Liebe unter erwachsenen Männern unter Strafe stellte. Und für Wittdorf, der zwar in Karlsruhe geboren wurde, aber dann im Osten Deutschlands gelebt hat, als die Mauer gebaut wurde, der hat diese Kodierung verwendet, einerseits, weil er, wie er später ja sagte, sein Coming-out zu der Zeit noch nicht hatte. Es war also ein schwuler Maler, der damals noch nicht offen war. Und diese jungen Männer, die er da auf der einen Seite im offiziellen für die FDJ entstandenen Ansichten über die glückliche Jugend der DDR angezogen gezeigt hat, die hat er in einer Vorstudie nackt dargestellt. Das sind Radfahrer, die nackt an und auf ihren Rädern, Rennrädern posiert sind. Und diese nackte Zeichnung, die Rötelzeichnung, die wir zeigen, die ist so zu interpretieren, auch in seinen Worten, dass er damals eben noch nicht offen schwul war und sich auch das noch nicht eingestehen konnte, das Begehren, die Sehnsucht nach dem gleichen Geschlecht, nach dem Männerkörper, den er da in aller Deutlichkeit auch gezeichnet hat. Das sind Männer, wo alle Details ausformuliert sind in der Zeichnung. Man sieht das Geschlecht, man sieht die Schamhaare, also er hat nichts übersehen. Alles, was ihn interessiert hat, hat er wiedergegeben in dieser Zeichnung. Und entsprechend spannend ist es eben auch, beide Objekte bei uns zu zeigen, sowohl die Vorstudie als auch eben das ausgeführte Werk, in dem die jungen Männer dann eben angezogen waren.
Also die Vorstudie, wo die jungen Männer alle nackt waren, die hat er buchstäblich für sich behalten und veröffentlicht in der Serie Für die Jugend hat er nur die bekleideten Jungs.
Absolut, so war das, ja.
Hat er aber offenbar in der Kunst auch eine Möglichkeit gefunden, sein Begehren auszudrücken. Also es wird sichtbar und unsichtbar zugleich, wie es ja im Titel Ihrer Ausstellung auch ist.
Ganz ähnlich ist es ja mit einem anderen Fall, Hans Bucher aus Friedingen an der Donau. Der war damals in seiner Lebzeit bis 2002, hat er sich ganz stark engagiert für die Kultur, für die Region im oberen Donautal, hat ein Museum gegründet, das Museum Oberes Donautal. Er hat die Stadtsanierung, die Altstadtsanierung vorangetrieben. Er hat ein Naturtheater, ein Laienschauspieltheater gegründet in Friedingen. Und in seinem Nachlass sind eben nach dem Tod hunderte von Aktzeichnungen, Männerakzeichnungen aufgetaucht. Diese Akte sind alle total sinnlich. Sie sind die jungen, überwiegend jüngeren Männer, sind hoch erotisch dargestellt. Er war aber tatsächlich nie offen schwul aufgetreten. Wir wissen auch bis heute nicht, es gibt keine einzige Quelle, die belegt, dass er homosexuell war oder sich so bezeichnet hätte. Aber die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache. Und es gibt eben auch von Hans Bucher in seinem Nachlass zwei, drei Zeichnungen, wo er einen jungen Mann beim Ausziehen zeigt. Er zieht also erst das Oberteil und dann das Unterteil, die Hose, aus. Ist dann am Schluss nackt, es sind mehrere figürliche Reihungen ist dargestellt, sozusagen wie im Daumenkino, sich entblättert. Und diese Zeichnungen spiegeln eben diese Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit eben auch, indem durch das Entkleiden des Mannes das Begehren sichtbar wird, das Begehren des gleichgeschlechtlichen Körpers und zum anderen auf einer Art Metaebene auch die sexuelle Orientierung, die sexuelle Identität, die damit zum ersten Mal sichtbar wird. Denn kunstgeschichtlich gesehen ist dieses Sujet des Ausziehens eigentlich nur erklärbar durch das besondere Interesse am männlichen Körper.
Also dieses Verbergen und Kodieren von Homosexualität, das hat eine so lange Geschichte, dass es tatsächlich bis 1980 auf jeden Fall reicht. Betrifft auch viele oder vielleicht auch gerade berühmte Persönlichkeiten. Ich denke dann sehr schnell an den Schauspieler Joel Grey. 1972 hat er in dem Film Cabaret den MC gespielt, also eine eindeutig homosexuelle Figur. Geoutet als Schwuler hat er sich dann 2015. Da war er 82 Jahre alt. Oder man denkt in Deutschland natürlich schnell an Alfred Biolek und Habe Kerkeling. Die haben sich nicht selbst geoutet, die wurden geoutet von dem Filmregisseur Rosa von Braunheim 1991 in einer Fernsehsendung mit 10 anderen, die auch öffentlich nicht als schwul gelten wollten. Alfred Biolek hat dann gesagt, er dachte, es wäre sowieso jedem bekannt. Habe Kerkeling dagegen hat erklärt, sensiblere Naturen als ich hätten sich in die Badewanne gelegt und die Pulsadern aufgeschnitten. 1991. Zur selben Zeit ist aber doch homosexuelles Leben 1980 zum Beispiel in der Serie Männerpaare sehr offen gezeigt, eine Serie von Helmut Röttgen. Wie passt denn das zusammen?
Naja, die Serie Männerpaare, die wir zeigen, ist tatsächlich entstanden als ein Aufklärungsprojekt. Das ist ganz spannend. Da gab es einen Fotografen in Berlin, Helmut Röttgen heißt er, er lebt auch heute noch. Helmut Röttgen hat zusammen mit einem befreundeten Heteropärchen einer berühmten Fotogalerie in West-Berlin, hatte er die Idee, über Schwulsein aufzuklären. Und so entstand eine Serie von Paaren, eine Serie von Männerpaaren in Fotografien, die sich auch bewusst nackt zeigen, also eindeutiger und auch viel intimer, als es vielleicht ein angezogenes Männerpaar zum Ausdruck gebracht hätte, das Schwulsein an sich, nämlich wenn man sich auch noch nackt als Paar mit entsprechendem Umarmen zeigt, ist es noch gleich viel direkter und eindringlicher und eindeutiger, als wenn man es angezogen zeigen würde. Und diese Serie entstand eben mit etwa 34 Paaren, die sich als offen schwul auch bezeichnet haben, wo beide Partner auch eindeutig gesagt haben, sie werden niemals Widerspruch gegen die Fotos einlegen. Die Fotos werden immer öffentlich gezeigt werden dürfen. Die mussten auch entsprechendes Selbstbewusstsein mitbringen für dieses Projekt, um als Schwuler dann eben auch aufzutreten und dann weiterhin auch als solcher identifiziert, also sichtbar zu sein.
Dann gehen wir damit vielleicht nochmal kurz zurück in die Geschichte der Sichtbarkeit von Homosexualität, die ja immer bedroht war von Strafverfolgung, wie Sie schon zu Beginn gesagt haben. Und diese Geschichte der Strafverfolgung ist wirklich lange. Ein berühmtes Beispiel ist Oscar Wilde, der, glaube ich, 1895 wegen sogenannter homosexueller Unzucht zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Unzucht wird mit Zuchthaus bestraft, der sich davon nicht erholt hat und kurz darauf verarmt in Paris gestorben ist. Oder ein anderer, nicht mehr berühmter Fall, weil konsequent vergessen, ist der Maler Simeon Solomon, der talentierteste Prä-Raphaelit im 19. Jahrhundert. Er hat 1871 seine Vision of Love mit einem jungen Mann in einem Gedicht veröffentlicht und sie auch in Gemälden dargestellt. Ist dann 2 Jahre später auf einer Toilette erwischt worden, ist auch verhaftet worden, ist angeklagt worden, auch Zuchthaus, hat sich davon nicht mehr erholt, ist aus der Kunstszene ausgeschlossen worden, deshalb vergessen worden und hat sich buchstäblich zu Tode gesoffen. Das haben Sie Beispiele auch aus Schwäbisch Gmünd durch die Recherche in der Ausstellung, zum Beispiel die Strafverfolgung von Ernst Haug. Das ist kein Künstler, der war Mitarbeiter der Stadtwerke hier in Schwäbisch Gmünd, hat eine Fassadenehe eingegangen 1929, wie Dürer könnte man sagen, wurde dann als Soldat der Wehrmacht erwischt beim Sex mit Männern, hat eine schwerste Lagerhaft im KZ Esterwegen überlebt bei den Moorsoldaten und ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht rehabilitiert worden, galt nicht als Verfolgter des NS-Regimes, sondern ganz im Gegenteil auch in der Bundesrepublik für den Rest seines nicht mehr allzu langen Lebens als Straftäter. Als verurteilter Straftäter. Und jetzt gehen wir zu einem Fall, den Sie ausführlich dokumentieren in der Ausstellung, nämlich einem Kreis der Freunde, ein homosexuelles Netzwerk in Schwäbisch Gmünd Mitte der 1920er Jahre. Wieso weiß man von dem überhaupt?
Ja, der Kreis der Freunde ist ein homosexuelles Netzwerk in den 20er Jahren in der Ostalbregion. Und wir wissen tatsächlich nur, also es ist eigentlich auch tragisch, nur aus den Strafakten im Staatsarchiv Ludwigsburg von dieser Existenz dieses Kreises der Freunde. Die waren also hier in der Region ansässig, junge Leute, junge Männer, Schwäbisch Gmünd, Aalen und Göppingen. Die haben sich sozusagen immer wieder getroffen, einerseits privat, aber andererseits eben auch öffentlich in Lokalen hier in Schwäbisch Gmünd, zum Beispiel das Gasthaus Stern in Schwäbisch Gmünd. Und es war eben damals die einzige Möglichkeit
mit Gleichgesinnten, so sagen Sie es selbst, ne? Das ist einer der Codes, den dieses Netzwerk verwendet hat.
Genau, also allein schon die Selbstbezeichnung Kreis der Freunde ist ja zum einen eine sehr selbstbewusste Wahrnehmung, denn der Kreis, da geht es um Zusammenhalt, Zusammenschluss. Und Freunde ist sozusagen das Codewort für Homosexualität, Freundeskreise, Freunde, Freundespaare.
So hieß auch die berühmteste Schwulenzeitung damals, Freundschaft. Und ich glaube, die lesbische Zeitung, Freundin.
Absolut, so ist es, genau, richtig. Das war schon so eine Art Codewort. Und der Kreis der Freunde, so nannte er sich wirklich, dieses Netzwerk nannte sich so. Die haben dann eben auch damals Postkarten verschickt mit den Ankündigungen der nächsten Treffen, wo man sich trifft. Und da hat man eben tatsächlich, um das Wort Homosexualität zu vermeiden, auf die Postkarten geschrieben, suchen Sie Gleichgesinnte in der Art Platos, dann kommen Sie am so und so vielten und so und so viel Uhr nach Schwäbisch Gmünd in den Gasthof Stern. Gleichgesinnte, auch das ist wieder so ein Codewort, das man verstehen muss, um es als homosexuell zu lesen. In der Art Platos ist auch nochmal so ein Schlüsselwort, die platonische Liebe als Bezug zum Symposion bei Plato in der Antike. All das sind Selbstbezeichnungen, die positiv zu lesen sind, die gleichzeitig aber natürlich auch eine Tarnung darstellen.
Also ein verbaler Code wie der bildliche Code des Wasserhahns bei Dürer.
Exakt.
Die mussten sich auch verbergen, aber eher in der Provinz. In Berlin war das doch zu dieser Zeit anders. Das war die Welthauptstadt des queeren Lebens damals.
Ja, das ist natürlich das Tragische auch irgendwie. Also hier auf dem Land musste man sich eher verstecken noch. Es war noch die sehr stark, ja auch religiös geprägte, konservative Bevölkerung. Und in Berlin, in den Großstädten, war das natürlich auch eine erstaunliche Liberalität in den Zeiten der Weimarer Republik. Es war so, dass es da Treffpunkte gab. Es war ein relativ offenes Leben auch möglich. Und da gab es eben auch Künstler, die das tatsächlich auch schon teilweise sehr deutlich dann aufgenommen haben. Zum Beispiel Jeanne Mammen, eine offen lesbische Künstlerin, hat die Szenen des Lebens der Frau mit anderen Frauen eben ins Bild gebracht. Und da gab es dann zum ersten Mal also auch Frauenpaare, gleichgeschlechtliche Paare von gewöhnlichen Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Das war eben nicht mehr die Heldin, die Diana, die Göttin aus der Mythologie bekannten Figuren, sondern es waren Frauen oder auch bei den Männern, Männer wie du und ich, die da porträtiert worden sind, auch von Christian Schaar zum Beispiel, wo eindeutig Leute wie du und ich porträtiert worden sind als schwules Paar.
Ja, Christian Schad, Maler und Grafiker der neuen Sachlichkeit. Jeanne Mammen war lange vergessen, ist spät wiederentdeckt worden. Und die beiden haben sehr stark dazu beigetragen, den sogenannten Führer durch das lasterhafte Berlin zu illustrieren, den sie schönerweise auch zeigen in der Ausstellung. Man kann auch durchblättern. Und dann sieht man zum Beispiel die Illustrationen von Jeanne Mammen, eindeutig lesbische Szenen, zum Beispiel im Damenclub, eine dieser Szenebars, der Name war Programm, oder im U-Land-Eck, zwei Frauen im Cocktailkleid, offenbar ein Paar. Im Jägercasino zeigt sie dann, wie Frauen eng umschlungen tanzen. In der Silhouette, einem anderen queeren Lokal, zeigt sie eindeutig eine Verführungsszene. Oder im Eldorado, da tanzen zwei Frauen im Smoking zusammen. Eldorado, das ist die berühmteste Bar, die war auch das Vorbild für den Kit Kat Club in dem Film Cabaret. Da saßen auch Otto Dix und Christian Schad, den Sie schon erwähnt haben. Der war auch im Bürgercasino, immer noch toller Name für eine schwule Kneipe damals. Und in diesem Bürgercasino, was hat Christian Schad da gesehen und dann gezeichnet und dann als Illustration für diesen Führer durch das lasterhafte Berlin angefertigt?
Naja, es war ein Einblick in das Nachtleben in diesem Bürgercasino. Da waren also auf der Illustration, die man im Buch sieht, die eben auch in der Vorzeichnung bei uns in der Ausstellung zu sehen ist, zwei Herren im Vordergrund, die sich einander anschmiegen, die eindeutig als Paar zu identifizieren sind. Und das ist eben spannend, dass wir hier sozusagen ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben in Illustrationen wiederfinden. Man darf das wirklich nicht vergessen, diese Bücher, auch der Führer durch das lasterhafte Berlin, konnte ja auch in Schwäbisch Gmünd gekauft werden. Und man konnte hier, wenn man das gesehen hat, die Bilder und den Text dazu, der ja auch immer diese Freiheit des Lebens in Berlin geschildert hat.
Ja, auch schon in den Titeln bei Christian Schad, ne? Herr Kapellmeister, noch ein Schwänzchen.
Ja, genau. Richtig. Und das konnte natürlich einen hier in der Provinz lebenden Schwulen oder eine Lesbe hier in der Provinz entsprechend auch als Vorbild dienen oder auch als Identitätsfiguren oder als Identitätselemente zur Verfügung stehen.
Daneben hängt ein Gemälde von Lotte Laserstein. Auch ähnlich wie Jeanne Mammen, lange fast vergessen, dann wiederentdeckt. Ich finde es eines der berührendsten Bilder in ihrer Ausstellung. Lotte Laserstein ist bekannt dafür, dass sie den weiblichen Akt zeigt, also quasi eine Männerdomäne genommen hat, als eine der ersten Künstlerinnen in Deutschland, die an einer Akademie studiert hat. Ihre Bildsprache zeigt eindeutig weibliches Begehren, also das sich auf Frauen richtet, mit einem zärtlichen Blick, sehr sinnlich, in diesem Fall das Porträt einer Madeleine. Das ist dann schon im Exil entstanden. Lotte Laserstein war Jüdin, ist nach Schweden emigriert. Nun gibt es bei Lotte Laserstein, ähnlich wie vielleicht bei Hans Bucher, den Sie vorhin erwähnt haben, aus Friedingen an der Donau, keine Dokumente, die belegen, dass sie selbst lesbisch gelebt hat. Keine Briefe, keine Tagebücher oder irgendwas anderes. Ist das auch für lesbisches Leben in gewisser Weise typisch?
Ja, das ist auch typisch. Dazu kommt, dass wir in der Geschichte, im Geschichtebereich der Ausstellung eben vor allem leider männliche Beispiele haben, weil eben durch die Strafakten, allein durch diese Paragraph 175 Verfolgungsakten, einfach Namen und Situationen, Lebenswelten in den Akten von Männern zu finden sind. Bei Frauen gibt es eben keine, weil die nicht strafrechtlich verfolgt wurden und trotzdem unsichtbar blieben. Und wir haben auch in der Ausstellung eine leere Vitrine, die eben auf diese Unsichtbarkeit lesbischer Geschichte auch hier in der Region hinweisen soll, weil wir eben trotz der Forschung in den letzten 3 Jahren zu Menschen in unserer Region keine oder ganz wenige Objekte auch gefunden haben, die wir zeigen könnten in der Ausstellung. Und auch das ist natürlich wiederum bezeichnend. Ja.
Dann kommt ein Wendepunkt, ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte. So schildern Sie es hier auch in der Ausstellung. Das sind die Stonewall-Proteste von 1969, also benannt nach der Gay-Bar in der Christopher Street in New York, berühmt geworden durch den Aufstand von schwulen Lesben und oft vergessen auch von Transpersonen gegen die Polizeigewalt. 1969 zum ersten Mal haben sie sich gewehrt. Diesen Wendepunkt in der Geschichte markieren Sie durch ein riesiges Wandbild von Rinaldo Hopf, dem Künstler, mehrere Meter breit, mindestens 2 Meter hoch. Warum ist das so zentral für Sie?
Nun, das Stonewall Riots Bild markiert eben einen wichtigen Wendepunkt in der Sichtbarkeit und des entsprechenden Rückgangs der Unsichtbarkeit. 1969 mit den Aufständen in New York entsteht eben eine weltweite Befreiungsbewegung, die dafür sorgt, dass die Leute selbstbewusster auftreten, dass die Leute selbstbewusster sich darstellen, abbilden lassen. Das zeigt einfach die visuelle Kultur, die visuelle Kunst in den nachfolgenden Jahrzehnten ganz deutlich. Und Stonewall Riots, um auf das Kunstwerk zurückzukommen, ist deswegen auch hochspannend, weil Rinaldo Hopf, der übrigens aus Freiburg im Breisgau stammt, also auch ein Baden-Württemberger ist, der hat die Figuren, die er auf das Kunstwerk gemalt hat, aufgrund von historischen Fotos aus der Nacht in New York nachgestellt. Und er hat diese Figuren, die diese Nacht sozusagen, diese Ereignisse in der Nacht beschreiben, auf Zeitungspapier gemalt, auf Zeitungspapier eines der bedeutendsten schwulen Magazine, schwulen Zeitungen der USA, nämlich The Advocate. Und er hat dazu tatsächlich originale Zeitungsausgaben verwendet als Bildträger, und zwar Zeitungen aus dem Jahr 1969, 1970, 71, eben mit der Berichterstattung über die Ereignisse damals in USA, Stonewall und dann die folgenden Monate und Jahre, wo dann immer mehr dieses Selbstbewusstsein zum Ausdruck kommt, die regelmäßig wiederkehrenden Demonstrationen, die jährlich im Juni dann auch stattfinden, auch in Erinnerung an diesen Christopher Street Aufstand 1969. Damit gelingt Rinaldo Hopf eben durch die Malerei auf dieses Zeitungspapier, dass er einen unmittelbaren Zugang in die Geschichte findet mit diesem Werk.
Ja, auf diesem Zeitungspapier, ich habe mir das recht genau angeschaut in der Ausstellung, da ist eigentlich die ganze Bandbreite der Gay-Community und des Lebens in der Community enthalten. Also von Werbung, von Anzeigen, zum Beispiel für den schwulen Club Goliaths, 4 Bühnen, 3 Leinwände, heiße Filme, nackte Tänzer. Neben dieser Werbung sieht man dann einen Artikel über Angriffe auf Schwule in Hollywood, einen Bericht über grausame Haftbedingungen für Schwule in US-Gefängnissen, einen Artikel über Suizide in der Gay-Community, Suizide wegen Isolation zum Beispiel, wegen Ächtung, was Sie anfangs beschrieben haben, aber verbunden mit dem Aufruf You can be gay and happy too, daneben dann wiederum eine Werbung für Woody's Adult-Only-Bücher. Also von Grauen bis Lust, alles enthalten. Jetzt haben Sie gesagt, auch in der Kunst ist dann queeres Leben sehr viel sichtbarer geworden. Spiegelt das dann die Bandbreite wider oder was vor allem wurde sichtbar?
Also sichtbar wurde tatsächlich eben das Leben, der Alltag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen. Es wurde sichtbarer die Paarbeziehung. Man hat das zum ersten Mal auch öffentlich dann gezeigt. Man war stolz, es zeigen zu können. Man konnte sich fotografieren lassen. Es wurde die Sexualität ganz stark auch natürlich in den Blickpunkt genommen. Bei Patrick Angus zum Beispiel in New York, dass er Nachtclubs in Bild einfängt, dass er schwule Saunen malt, also Innenansichten von schwulen Saunen mit den entsprechenden Saunagängern, also mit den Schwulen, die da vor Ort waren, oder auch im Pornokinos, dass er sowas auf die Leinwand bringt, gemalt, das war eine Sensation. Also, dass man den Alltag und auch die Lebenswelten von LSBTI in den Blick genommen hat, das hat dann wirklich die letzten 50 Jahre erst stattgefunden.
Wirkt sich sowas dann auch aus, also so ein globales Ereignis, wirkt sich das dann auch aus auf das Leben in einer kleinen Stadt in Ostwürttemberg?
Aber klar wirkt sich das aus. Wir können ja lokale Emanzipationen sind ja nicht vorstellbar ohne weltweite Vorbilder. Also ich aus meiner Erfahrung weiß, als junger Mann, ich habe natürlich auch geschaut, ich habe gemerkt, mit mir ist was anders. Was bin ich jetzt eigentlich? Und habe dann zum ersten Mal eben in den Zeitschriften wie Bravo, man muss es so sagen, davon erfahren, dass ich schwul bin, dass ich homosexuell bin. Und habe dann da erstmal auch gelesen, dass es sowas auch gibt, dass es dann auch entsprechend Leute von sich selber sagen, die dann offen auftreten, Popmusiker, Popstars, als schwul sich auch outen. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass ich auch in der Region vor Ort meine Identität finden kann oder auch zum ersten Mal auch feststelle. Und Vorbilder, das heißt ja auch nicht umsonst Vorbild, ein Bild von einem anderen zu haben, dem ich nacheifere, das ist natürlich nur durch das Sehen oder Lesen machbar.
Welche waren das für Sie zum Beispiel? Musik haben Sie erwähnt oder auch bildende Kunst oder Fotografie?
Für mich war es ganz stark die Fotografie. Also ich habe ganz starkes visuellen Zugang zu meinem schwulen Leben, weil ich immer homoerotische Fotobände gekauft habe, schon als es erlaubt war mit 16. Und seitdem bin ich da in dieser Welt auch zu Hause.
Welche Fotografen waren das dann? Auch welche, die Sie jetzt zeigen in der Ausstellung oder eher Mapplethorpe?
Das war tatsächlich Mapplethorpe, in der Tat. Den zeigen wir nicht, der war uns zu teuer. Den konnten wir nicht ausleihen. Aber tatsächlich, die Fotobücher kann man natürlich auch mit wenig Geld kaufen. Und da war Mapplethorpe dabei, da war Michael Taubenheim dabei damals. Da waren Bellamy dabei, da waren vor allem europäische Künstler dabei.
Wenn man jetzt hier eine weitere Entwicklung zeichnen möchte, also jetzt hatten wir Stonewall, Christopher Street als einen Wendepunkt, der dann, wie Sie es ausgedrückt haben, mehr Selbstbewusstsein möglich gemacht hat, auch mehr Sichtbarkeit natürlich. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht eine Entwicklung von mehr Selbstbewusstsein zu Selbstverständlichkeit ist. Und das frage ich mich in Ihrer Ausstellung wegen ein paar Bildern, die Sie hier zeigen. Also zum Beispiel von Hannah Römer, eine junge Künstlerin, Mitte 20, die zeigt ein lesbisches Paar, eine Malerei, eine Frau mit langen roten Haaren hockt am Boden, wendet sich mit extrem begehrendem Blick einer stehenden Frau zu, die sich die Hose gerade entweder an- oder auszieht, bleibt unklar. Das wirkt zum Beispiel sehr selbstverständlich für mich. Oder auch die Malerei von Logan Sibrel, einem US-Künstler um die 40. In Deutschland wird er vertreten von der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart. Da sieht man lauter intime Momente, lauter kleine Geschichten. Zwei Männer zum Beispiel chillen auf einem Bett, beide essen eine Frucht. Kein expliziter Sex, trotzdem alles klar. Wie bei den Männern in Jeans, die sich gegenseitig so zärtlich am Rücken und am Po berühren, aus dem Jahr 2024. Und jetzt steht auf einem Bild eine Botschaft, die sich ein Mann, ein junger Mann mit schwarzer Farbe auf Brust und Bauch malt, nämlich to get to where you are. Wie verstehen Sie diese Aufforderung, ist es ja eigentlich?
Ja, diese Aufforderung to get to where you are kann man aus zwei Sichten lesen oder interpretieren, in zweierlei Sicht interpretieren. Zum einen heißt es sowas wie, ich sehne mich nach dir, ich möchte da sein, wo du bist, ich will zu dir. Das ist so die erotischere Komponente oder die romantische Komponente. Man kann aber auch darin lesen, erkenne dich selbst. Sei, wer du bist, nimm dich selber wahr, wie du bist, steh zu dir, komm heraus aus dem Schrank, hab dein Coming Out, get to where you are. Und er macht es auch mit einer gewissen Selbstreflexion. Es gibt von ihm wirklich aufschlussreiche Zeugnisse über die Bedeutung des Egos eines schwulen Mannes für seine künstlerische Tätigkeit. Also er sagt zum Beispiel, ich bin schwul, mein Blickwinkel auf Kunst ist schwul, weil ich es bin. Und für ihn sind auch die Gemälde, die er schafft, im Grunde genommen sexualisierte Werke, sagt er auch wörtlich, weil die Sexualität ein Bereich ist in seiner Kunst, wo er Gefühle, wo er Angst, Sorge, Glück, Furcht, alles mögliche Emotionsgeladene am einfachsten und am eindrücklichsten rüberbringen kann. Und das ist natürlich schon toll, wenn man so einen jungen Künstler hat, der das heute so eindeutig auch für sich selbst sagt.
Also es wirkt tatsächlich alles ganz selbstverständlich, zum Beispiel in dieser Malerei. Und man hat den Eindruck, Sichtbarkeit ist auch ganz selbstverständlich, kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Da frage ich mich aber angesichts dessen, was wir sonst so in der Welt erleben, angesichts der rechtskonservativen Wende, angesichts der Politik von Trump zum Beispiel, wo es offiziell nur noch zwei Geschlechter gibt, sogar am Monument, dem nationalen Monument für die Stonewall Riots 1969, ist das korrigiert worden. Eigentlich stand dort LGBTI, T und I für Transpersonen und Intersexuelle ist gestrichen worden. Jetzt steht da nur noch LGB. Auch das ist eine Folge der Trumpschen Politik. Und deswegen frage ich mich, diese Selbstverständlichkeit, die in den Gemälden zum Beispiel von Logan Sibrel zum Ausdruck kommt, ist die wirklich da oder ist das alles letztlich doch viel fragiler, als man vor solchen Bildern meint?
Ja, die Gefahr ist schon groß. Die Gefahr ist da, dass wir wieder in einer gewissen Weise in eine Unsichtbarkeit gedrängt werden sollen. Es gibt ja zum Beispiel die Verbote, die ja mitten in Europa, in Ungarn zum Beispiel durch Viktor Orban ausgesprochen worden sind, mit seiner illiberalen Regierung, die CSDs zu verbieten aus Gründen des Jugendschutzes. Die Gefahr ist natürlich groß, dass die Tendenz weitergetrieben wird. Ich sehe das auch mit einer großen Sorge, muss ich gestehen, ja.
Und die Queerfeindlichkeit hat auch zugenommen. Auch die Zahl der Gewalttaten gegenüber queeren Personen ist auch in Deutschland seit 2010 extrem gestiegen, hat sich sogar verdoppelt. Nicht nur in Deutschland, in Frankreich ist zuletzt ein wirklich schrecklicher Fall bekannt geworden von einer Lehrerin, einer lesbischen Lehrerin, die jahrelang gemobbt worden ist, die keine Unterstützung bekommen hat von der Schulleitung, nicht von Behörden, nicht von KollegInnen, auch nicht von Eltern und die sich jetzt vor kurzem am ersten Schultag nach den Sommerferien das Leben genommen hat. Einen ähnlichen Fall gibt es in Berlin mit einem Pädagogen, der auch keine Unterstützung von der Senatorin, der Schulsenatorin bekommen hat, auch nicht von der Schule, der jetzt seit Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben ist. Sind das alles Dinge, die dann doch dazu führen, sich eben nicht mehr sichtbar zu machen, weil man dann sicherer ist?
Ja, die Tendenz ist natürlich groß oder die man muss darüber natürlich auch im eigenen Leben nachdenken. Es ist ja so, dass ich hier die Ausstellung maßgeblich mit kuratiert habe, damit natürlich auch in der Öffentlichkeit stehe als der mit dem Namen, der damit verknüpft wird mit der Ausstellung und Ich bin ja auch offen schwul und ich habe natürlich auch überlegt, was passiert hier vor Ort? Wie wird es angenommen? Gibt es da dann Gegenreaktionen? Und die sind erstaunlicherweise zu meiner Freude weitgehend ausgeblieben. Wir haben 2, 3 negative Einträge im Gästebuch. Aber davon abgesehen ist das Gästebuch so voll wie noch nie in einer Ausstellung. Wir haben unglaublich gute Resonanz. Für unser Museum ist es auch wichtig gewesen, dass zum Beispiel die überregionalen Medien uns wahrgenommen haben, wie der SWR. Die Resonanz ist groß. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart kommt zu einer Führung. Die Universität der Bundeswehr kommt zu einer Führung aus München mit einer Exkursion. Das Landesmuseum Württemberg kommt hierher und das ist toll zu sehen, aber ich habe immer, am Anfang habe ich immer gedacht, wann kommt jetzt die erste wirklich negative Sache, irgendwas, was auch mit Hass belegt ist, wann wird der erste Farbbeutel auf unserem Fassadenbanner landen, aber es war bis jetzt tatsächlich nichts, was wirklich dramatisch war.
Dann habe ich fast zum Schluss schon eine ganz einfache Frage noch, Herr Weinzettel. Diese Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sie als Kunstkurator im Museum im Prediger zusammen mit dem Stadtarchiv in Schwäbisch Gmünd, dem Arbeitskreis Geschichte, der Geschichtswerkstatt Einhorn sucht Regenbogen, mit vielen Ehrenamtlichen, die viel recherchiert haben, was man jetzt hier als Ergebnis sehen kann. Die Volkshochschule ist beteiligt, die Gleichstellungsbeauftragte. Also wirklich so ein richtiges Stadtprojekt, ein Riesenprojekt mit einem großen Begleitprogramm und auch in einem Fotowettbewerb. Ganz einfach, warum haben Sie die Ausstellung gemacht und warum haben Sie sie so gemacht?
Ja, die Initiative ging tatsächlich auf unseren Herrn Oberbürgermeister zurück, Richard Arnold, der auch offen schwul ist. Und er hatte vor 3, 4 Jahren in Tübingen eine Ausstellung gesehen, Queer in Tübingen. Und hatte damals uns Kulturschaffenden hier in der Stadt zurückgespiegelt, dass es doch auch was wäre, was wir in Schwäbisch Gmünd mal umsetzen könnten. Mit einer ähnlichen Herangehensweise auch erstmal Forschung zu queeren Biografien, zu Lebensbildern von Menschen, die hier in der Region sich über die Jahrhunderte aufgehalten haben, gelebt haben. So war es in Tübingen auch. Da gab es den ganz starken Fokus auf die Region. Und wir haben aber dann tatsächlich das Thema noch etwas ausgeweitet, gerade diesen Fokus Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, weil der ja in der Geschichte auch eine große Rolle spielte, Kunstbereich übertragen. Und natürlich war es uns als städtischen Institutionen auch wichtig, dass wir mit unserer Ausstellung letztlich auch in die Stadtgesellschaft einwirken, auch unter dem Gedanken der Aufklärung, die ja bis heute auch wichtig ist, weil man kann nur tolerieren, was man auch kennt, was man mal gesehen hat, von dem man auch eine Ahnung bekommt, eben in den Kreis der Bürgerinnen und Bürger bringen, um hier entsprechend Rückbezüge zu ermöglichen.
Viele, vor allem viele Jüngere, kennen mit Sicherheit die letzte Person, die auf dem letzten Bild im Rundgang der Ausstellung dargestellt ist, nämlich Harry Styles, ein Mann, der bei seinen Konzerten ganz klar in queerem Outfit auftritt, Federboa, pinkfarbener Kunstpelzmantel, dann noch so ein pinker Glänzeanzug mit lackierten Fingernägeln. Auf dem Gemälde, das Sie jetzt zeigen, von der Künstlerin Isabel Hannemann aus Heidenheim, da trägt er eine Bluse, lauter Codes, die ihn zu einer Ikone der queeren Szene machen. Öffentlich erklärt Harry Styles, er sei nicht schwul, allerdings auch, jede Person sollte so sein, wie sie möchte. Letztes Bild Ihrer Ausstellung, warum zeigen Sie das?
Ja, das Bild haben wir ausgewählt, weil Harry Styles so ein Bindeglied ist, eben auch in die aktuelle Gesellschaft, in die aktuelle Jugend. Harry Styles ist für Jugendliche ein Begriff. Er ist eine Person, die keine Geschlechtergrenzen wahrnehmen möchte, der sie nicht kennt. Sie hatten erwähnt, er trägt weiblich konnotierte Kleidung, er schminkt sich, er trägt Schmuck. Und gerade für junge, queere Personen ist er so eine Art Ikone, denn er schafft mit seinen Konzerten auch Safe Spaces, also Orte, in denen queere Menschen sich sicher fühlen und geschützt fühlen können. Denn Harry Styles ist jemand, der zum Beispiel auch Leuten in seinem Publikum ermöglicht, das Coming Out zu haben. Es kommt immer wieder vor, wird ein Schild hochgehalten, Harry, please help me to come out. Und dann kommt es eben ganz oft vor, dass er die Leute auf die Bühne bittet, sie fragt, wie sie heißen und dann wie die Eltern heißen und dann ganz laut den entsprechenden Satz sagt, hey, Jenny and Paul, your son is gay. Und dafür steht eben Harry Styles, dieses sichere Wohlfühlen und geschützt fühlen können von auch jungen queeren Leuten.
Und genau deshalb kommt ja immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit deinem eigenen Coming-out, Harry Styles? Es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass er, obwohl er eine Beziehung mit einer Frau hatte, eigentlich mit einem Mann zusammenlebt. Und dann eben die Aufforderung, outet euch doch endlich mal als Schwuler. Was halten Sie davon?
Naja, das ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite, klar, kann man sagen, er soll sich endlich auch irgendwie einreihen, in eine Schublade stecken. Aber andererseits steht er gerade dafür ein, dass es eben keine Einteilung mehr geben sollte, dass jeder so sein Leben führen kann, wie er es gerne möchte, wie sie es gerne möchte. Eben nicht mehr die Identität in irgendwelchen Kategorien sich einteilen muss, sondern einfach ein fluides Selbstverständnis, ein fluides Leben auch ohne Kategorien möglich sein muss. Da versteht er ja eigentlich auch und daher kann man das ihm auch nicht verübeln, wenn er es nicht tut.
Vielleicht der nächste Wendepunkt nach der Sichtbarkeit in den 1920er Jahren, vor allem in der Welthauptstadt der Queerness Berlin damals, dann die Stonewall Riots in der Christopher Street in New York mit der darauffolgenden Sichtbarkeit, dem Selbstverständnis und auch der Selbstverständlichkeit. Jetzt vielleicht der nächste Wendepunkt. Es wird genderfluider, wie man sagt.
Das könnte sein und das wäre auch irgendwie schön, wenn man keine Definitionen mehr bräuchte, keine Schubladen mehr bräuchte, in die man sich selber stecken muss, wenn jeder so leben kann, wie er sie möchte.
Das nehmen wir als Schlusswort. Martin Weinzettel, Kurator der Ausstellung Wish You Were Queer, die ist noch bis 26. Oktober zu sehen im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd. Sehr zu empfehlen ist auch der ausführliche Begleitband, der im Einhorn Verlag erschienen ist. Vielen Dank, Herr Weinzettel, für Ihre Zeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ich finde es toll, dass Sie da waren. Und ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen hier, die alle ganz tatkräftig mitgeholfen haben, diese Ausstellung zu konzipieren, vorzubereiten, zu stemmen. Das waren insbesondere auch ehrenamtliche Leute aus der Geschichtswerkstatt Einhorn sucht Regenbogen, die hier die letzten Jahre Biografien und Lebenswelten aus der Region erforscht haben.
In der Tat eine großartige Arbeit. Ich sage noch danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dietrich Brandts.